Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Schallsleep. Heute habe ich eine ganz, ganz tolle Gästin bei mir, die liebe Carla. Carla ist in den letzten Monaten sehr, sehr viel herumgereist mit ihrer kleinen Familie und hat sich viele Länder angeschaut und hat auch einen ganz tollen Blick auf das Bedürfnisorientierte mit den Kindern und hat auch ein Zielland für sich herausgefunden, wo jetzt sie mit ihrer Familie lebt. Aber bevor ich zu viel verrate, würde ich erstmal sagen, hallo liebe Carla, schön, dass du da bist.
Hallo und danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich wirklich sehr, mit dir zu sprechen.
Ja, ich freue mich auch. Vor allem bin ich super gespannt, was du alles erzählen kannst, Max. Aber vielleicht möchtest du erstmal dich kurz vorstellen, wie alt du bist, was euch auf die Reise gebracht hat und wo ihr jetzt gelandet seid.
Ja, sehr gerne. Ich bin Carla, ich bin 29. Ich muss tatsächlich auch immer erstmal überlegen, wie alt ich
das
bin.
Das kenne ich.
Vergehen die Jahre so schnell. Beim Kind weiß ich immer wunderbar Bescheid, aber mein eigenes Alter bleibt dort auf der Strecke. Genau, wir sind ursprünglich aus Stuttgart in Süddeutschland und da hat es uns irgendwann weggezogen. Also ich habe da eigentlich mein ganzes Leben gelernt, ich bin dort gelebt, ich bin dort geboren, zur Schule gegangen, studiert und alles. War immer, ich hatte schon öfters vor zu gehen, aber es kam dann immer was dazwischen. Also erst wollte ich nach dem Abi irgendwie ein Jahr Au-pair auf Island machen und dann hatte ich aber damals einen Freund, der sich natürlich nach erster großer Liebe angefühlt hat, dann wollte ich irgendwie nicht weg. Dann habe ich ein FSJ dort gemacht, wurde dann von denen für ein duales Studium bei sozialer Arbeit übernommen. Dann war ich irgendwann fertig, dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, wo es halt irgendwie auch nicht so gut gepasst hat und der eben noch an Stuttgart gebunden war. Genau, und deswegen war immer so dieser Wunsch da, weil sich Stuttgart nie so ganz passend angefühlt hat und ich auch irgendwie, ja, das Leben in der Stadt zu Genüge hatte.
Echt, ja? Also, ja. Es ist lustig, ich habe auch mal in Stuttgart gelebt für eine Weile und man hört überhaupt nicht, dass du daher kommst.
Also, echt?
Überhaupt nicht, wirklich, Wahnsinn.
Ja, okay. Ich kann tatsächlich auch echt wenig Schwäbisch. Also manchmal, ich meine, irgendwie ist Dialekt ja auch Kultur und ja. Ich würde es manchmal gern ein bisschen besser können, aber ich kann es einfach nicht, ich verstehe es auch nicht.
Macht ja auch nichts, ich meine, dann vielleicht solltest du auch nicht da bleiben, dann bist du einfach...
Genau.
Ja, dafür nicht gemacht. Okay, auf jeden Fall wolltet ihr weg, weil Stadt war nicht so deins. Und dann irgendwann hat dein Mann auch gesagt, okay, ich mach mit und wir gehen zusammen, oder?
Genau, wir waren dann mal zusammen einen Monat in Thailand, damals noch ohne Kind. Und das hat uns schon super gut gefallen. Dann haben wir unser Kind bekommen, waren dann auch, als er einen Monat Elternzeit hatte, da war unser Kind so knapp über eins, waren wir dann nochmal einen Monat in Thailand, einfach um auch mal auszuprobieren, ob unser Kind und das Reiseleben auch mag. Das war der Fall. Also er ist total aufgeblüht da, hat ihm richtig gut gefallen. Und dann hatten wir eigentlich erst vor, tatsächlich nach Thailand auszuwandern. Mein Mann hat sich dann in seinem Bereich, der ist Ingenieur für erneuerbare Energien, einen neuen Arbeitgeber gesucht, bei dem er eben auch remote arbeiten kann. Und da wurden wir immer so ein bisschen vertröstet, ja, gerade geht remote nur in Europa, aber in naher Zukunft, erst hieß es dann in 3 Monaten, dann hieß es nochmal in 3 Monaten, könnten wir dann nach Thailand. Und dann sind wir eben erstmal losgezogen mit dem Gedanken, dass wir nach ein paar Monaten dann nach Thailand gehen. Und irgendwann hat sich einfach das so gefügt, dass wir gemerkt haben, okay, ich glaube, Thailand war so unser erstes großes Reiseland. Es ist ein wunderschönes Land, aber es ist kein Land, wo wir jetzt wirklich langfristig leben wollen, gerade nicht mit kleinen Kindern.
Mhm. Was hat euch denn da davon abgehalten, dort zu bleiben? Weil ich höre ja auch, dass ganz viele nach Thailand gehen. Was hat euch da nicht zugesagt?
Also zum einen habe ich festgestellt, dass irgendwie mir die Tropen generell eher als Urlaubsland taugen. Schon allein, ich möchte einfach gerne lüften. Ich würde einfach gerne das Fenster aufreißen und die Luft reinlassen. Und das geht halt einfach nicht mit den Mücken und auch mit der Hitze, mit der hohen Luftfeuchtigkeit. Dann ist ja einfach, wenn man wirklich Richtung solchen Länder wohnt, hat man ja oft so eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit, dass Sachen teilweise anfangen zu schimmeln, was mich auch echt enorm stört. Dann ist es halt einfach so warm, dass irgendwie... Ich habe gern einen aktiven Lebensstil, ich bin gern draußen, bewege mich gern, alles. Und da wird man dann zu träge oder ich werde zu träge zumindest. Und ich finde halt auch, ich bin sehr blass, mein Kind ist sehr blass. Die Sonne ist da einfach ja sehr, sehr stark und ich würde mir die ganze Zeit Sorgen machen, okay, ist das jetzt auch trotz Sonnenschutz nicht gerade einfach viel zu viel, wenn der UV-Index von 10 ist oder so. Dann ist Dengue auch ein Thema. Ich möchte eigentlich nicht immer, bevor ich rausgehe, auf Mückenschutz achten müssen. Genau, also es waren so viele kleine Sachen eigentlich.
Aber super gut, wie du das alles zusammengefasst hast. Bei mir hat es gerade so, ich habe gerade so genickt, als du gesagt hast mit der Luftfeuchtigkeit. Ich war auch schon mal in Thailand im Urlaub. Und ich kam so aus der Dusche raus und bin dann so aus dem Hotel raus und es lief an mir runter. Ja. Also ich habe überlegt, dusche ich jetzt nochmal? Das macht ja gar keinen Sinn. Jetzt muss ich irgendwie den Tag durchhalten, war so mein Gedanke. Also ja. Ich kann das total gerade fühlen, Wahnsinn. Okay, das klingt definitiv nicht nach der letzten Bleibe für euch. Wie habt ihr dann weitergeguckt? Wie macht man das? Was nimmt man sich als nächstes auf die Liste?
Wir sind, am Anfang haben wir tatsächlich einfach in Europa eben einen Ort gesucht, wo wir gerne hin wollen. Mein Mann hat einfach gegoogelt, gute Orte für digitale Nomadenfamilien. Mhm. Und da sind wir dann auf Lagos in Portugal an der Algarve gestoßen. Wir waren noch nie in Portugal, mein Mann war, glaube ich, mal auf Studienfahrt in Portugal, aber nie jetzt irgendwie länger und ich war auch noch nie dort. Und dann haben wir uns halt einfach darüber recherchiert und haben gedacht, okay, wenn es uns nicht taugt, ist es auf jeden Fall auch eine Erfahrung gewesen. Und dann haben wir uns dort eine Wohnung für 4 Monate gemietet und es war echt, also für uns der perfekte Start für diese Reise, weil wir super liebe Kontakte gemacht haben, auch Familien, mit denen wir jetzt noch in Kontakt sind, die wir zum Beispiel auch in Panama besucht haben oder mit denen ich ja regelmäßig im Austausch bin. Das war auch total großes Glück. Ich war in Stuttgart mit einer Mama in einer Krabbelgruppe und ist mir auf Instagram gefolgt, hat gesehen, dass wir nach Lagos gehen und hat mir die Nummer von einer Freundin von ihr gegeben, die gerade eben auch in Lagos war für mehrere Monate und durch die hatten wir dann dort totalen Anschluss, weil die halt auch in einer größeren Gruppe war und es war einfach der perfekte Zufall, dass wir die kennengelernt haben. Mhm. Genau.
Das heißt, du hast da überwiegend auch Expats oder Auswanderer oder digitale Nomaden getroffen oder auch Locals, also Portugiesin.
Genau, in Lagos fand ich es tatsächlich sehr schwierig, Locals kennenzulernen. Mhm. Vor allem Locals, die tatsächlich jetzt dort geboren, dort aufgewachsen sind, nie weg waren. Die Locals, die wir kennengelernt haben, wie zum Beispiel unsere Vermieterin, die war halb Engländerin, halb Portugiesin, hat eigentlich ihr ganzes Leben in England gelebt und ist dann erst wieder hingezogen. Mhm. Und ich finde, gerade in Lagos ist es so, dass schon sehr, sehr viele Expats und Zugewanderte sind. Also es waren auch einige jetzt aus unserem Bekanntenkreis, die inzwischen dort fest wohnen, auch schon seit 5 Jahren oder länger dort wohnen. Aber welche, die tatsächlich portugiesisch sind, waren wirklich die wenigsten.
Okay, das heißt, aber würdest du trotzdem die Locals da sehr freundlich kategorisieren? Oder wie hast du die erlebt vielleicht trotzdem mal, wenn man so in Kontakt miteinander kommt?
Ich fand halt, der Kontakt war meistens, ich habe sie nie so richtig kennengelernt. Es war halt eher so ältere Menschen auf der Straße, die dann irgendwie mit meinem Kind geschäkert haben oder halt, wenn man in einem Laden einkaufen war. Und dann finde ich es immer schwierig, so den tatsächlichen Charakter rauszufinden, weil ich dann ja in dem Moment immer letztendlich die Kundin bin. Und der Kundin möchte man es natürlich recht machen irgendwie. Und deswegen, also echt, ich glaube, ich muss auch wirklich nochmal nach Portugal, vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, mal ein paar Monate und in eine andere Gegend gehen und so einen richtigen Eindruck von Portugal zu kriegen. Ich glaube, da hast du schon deutlich mehr Erfahrung als ich.
Ach so. Ja, wir waren ja damals auch da, als ihr da wart. Nur wir waren ja nur zum Urlaub. Da habe ich da auch dein Profil damals entdeckt. Also ich fand die Algarve sehr touristisch, auf jeden Fall, von meinem Eindruck her. Und ich kann mir vorstellen, dass es an anderen Orten vielleicht nochmal deutlich inniger oder gemütlicher sein könnte. Aber ich denke schon, die Portugiesen sind insgesamt sehr herzlich. Aber ich finde eben für Südländer auch sehr schwer zugänglich. War so mein Eindruck, weil die sind sehr dezent und die bleiben auch lieber unter sich. Und ich glaube, das ist jetzt bei Italienern und Spaniern nicht so. Also die sind schon extrem herzlich. Und die Portugiesen sind zwar auch herzlich, aber so ein bisschen mit so einer deutschen Komponente. So, das kann ich mir schon vorstellen, dass man da nicht so leicht reinkommt. Und dass man es einfacher hat, wenn man auch einfach mit anderen Auswanderern sich zusammentut. Denke schon. Okay, hat euch was gestört an Portugal?
Also ich kann jetzt eben vor allem für die Region Lagos sprechen und es war für uns jetzt einfach nicht der Ort zum Dortbleiben. Zum einen, weil man halt im Winter das Schimmelproblem hatte, wie wohl an den meisten am Meer gelegenen Städten in Portugal, weil es halt einfach doch recht kalt wird, die Häuser nicht so isoliert sind. Und klar, es ist dann nicht so der schwarze Schimmel oder so, den man jetzt aus Deutschland kennt, sondern mehr dieser Flugschimmel, der wohl ein bisschen harmloser ist. Aber es war halt trotzdem bei uns, wir haben alles gemacht. Wir haben geheizt, wir haben gelüftet, wir haben wirklich auf alles geachtet. Und bei uns hat zum Beispiel Holzspielzeug im Wohnzimmerregal angefangen zu schimmeln. So, was? Und das... Ich fand es wirklich ganz, ganz schrecklich, obwohl wir halt wirklich, wirklich hinterher waren, dass sowas nicht passiert. Und dann haben wir halt auch mit Freundinnen gesprochen, die zum Beispiel, die eine hat eine Strandbar dort, die haben ein Haus gebaut, also die leben da echt schon länger und sind verwurzelt. Und sie hat gemeint, ja, wenn man nicht in den super fancy Neubau zieht, ist es da halt einfach normal. Und unsere Vermieterin hat auch erzählt, dass bei ihr die Kleidung im Schrank hat angefangen zu schimmeln. Es war wohl auch irgendwie der kälteste Winter seit 15 Jahren oder so. Mhm. Aber das hat mich so angespannt, dass ich echt gedacht habe, okay, wenn ich mir irgendwann ein Haus kaufen will, dann möchte ich da nicht sicher Schimmelprobleme haben. Und da jetzt irgendwie einen kompletten Neubau zu kaufen, ist halt auch finanziell ja echt eine Herausforderung.
Ja, ich denke auch gerade von der Bauleitung her, dass die da pünktlich kommen, die Handwerker, und dass das dann alles termingerecht passiert, das halte ich für ausgeschlossen.
Ja.
Also ja, eher krass ist mit dem Schimmel. Da kann ich auch innerlich nur nicken. Als ich in Brasilien gelebt habe, sind meine Sachen auch geschimmelt im Schrank.
Ja.
Also ist da leider einfach, die Häuser sind einfach nicht gedämmt oder irgendwie sind die nur für Sommerwetter ausgelegt.
Ja.
Ja.
Ja, was ich echt spannend finde, weil es irgendwie, ich hatte dort den Eindruck so, ja, es gehört halt im Winter dazu, aber ich denke mir, wenn ich da so lange wohnen würde, ich glaube, ich könnte es nicht einfach so akzeptieren. Also es gehört einfach dazu.
Ja, vor allem ist es ja auch nicht gesund. Also mit dem Schimmel.
Ja.
Ne? Also vor allem fürs Kind denkt man ja dann auch noch stärker mit, dass man das Gefühl hat, das kann man dem Kind nicht zumuten.
Ja.
Okay. Und dann seid ihr dort wieder weg. Und wo ging es dann hin?
Genau, wir haben dort dann die Plattform Trusted House-Sitters entdeckt, wo man eben House-Sits machen kann. Und da wir halt nicht so wirklich einen Plan hatten, wo wir hin wollen, weil wir eben auch da noch an Europa gebunden waren, haben wir einfach mal geschaut und haben dann einen House-Sit in Milton Keynes in England gefunden, was zwar eigentlich auch nicht EU ist, aber da der Brexit noch nicht so lange her ist, ging das dann mit irgendwie Sonderrechten oder was weiß ich. Und wir hatten davor England oder UK so gar nicht richtig auf dem Schirm, also ich sag mal, Land, wo man hinziehen will oder Land, was schön ist. Und damals war auch tatsächlich in der deutschen Presse sehr, das Gesundheitssystem ist da ganz schlecht. Es wurde immer wieder darüber berichtet, dass Obst und Gemüse kaum noch verfügbar ist. Und dann haben wir uns tatsächlich auch noch kurz vor dem Haushalt überlegt, so, oh Gott, wollen wir das wirklich machen, weil mir die Nachrichten da wirklich ein schlechtes Gefühl gegeben haben. Hm. Und dann kamen wir da hin und also die EngländerInnen waren so, so lieb. Also ich habe noch kein Land erlebt, wo die Menschen so enorm freundlich waren und nicht nur, weil wir Touristen waren, so freundlich, sondern halt wirklich aufrichtig. Also es ist echt, wir standen mit dem Buggy vor einer Rolltreppe, wir haben die Rolltreppe noch nicht mehr angeschaut, schon stehen 10 Leute um einen und wollen irgendwie helfen und das in der Rush Hour in London. Also in der Rush Hour in Stuttgart würde man einen, glaube ich, zur Seite schieben, damit man schneller vorbeikommt. Das war auch einmal, da mussten wir Zug fahren und wir hatten so einen großen Bollerwagen dabei. Und mein Mann dann wurde uns erst gesagt, wir müssen da ein Fahrradabteil mieten und wir wussten das davon nicht und haben gedacht, oh, die wollen jetzt bestimmt irgendwie Geld dafür haben oder so. Ist ja okay, war ja unser Fehler, dass wir es nicht wussten. Und dann hat der Mann vom Zug uns aber extra das gebucht, also kostenlos ein extra Abteil für diesen Bollerwagen, hat dann noch gemeint, ja, der erste Zug ist voll, in den nächsten könnt ihr dann rein. Und dann hatten wir uns eben noch einen Kaffee geholt, weil wir gedacht haben, ja gut, wir warten noch. Dann war aber doch im vorigen Zug das voll. Mein Mann also irgendwie mit Koffer gleich losgerannt, ich mit Kind, Kaffee und auch noch mit Koffer hinterher. Und dann kam sofort ein Polizist und hat gefragt so, ja, Sie haben ja gerade das Kind und den Kaffee, darf ich Ihnen vielleicht was abnehmen, damit da nichts passiert? Und hat mir meinen Koffer zum Zug getragen.
Was?
Also einfach so, so lieb, das ja fand ich wirklich ganz enorm.
Okay, habt ihr das auch in anderen Bereichen im Alltag noch gemerkt? Weiß ich nicht, beim Einkaufen oder auf Spielplätzen? Das kann ja nicht sein, dass, also ich bin gerade total baff, dass das ganze Land so nett ist. Das ist irgendwie.
Also, wir haben es echt so erlebt. Wir waren dann auch im Sommer ja noch ein weiteres Mal dort. Und es war echt, also ich glaube, wir haben einmal einen unfreundlichen Busfahrer erlebt. Und das, ich weiß es heute noch, wie unfreundlich der war, weil das halt einfach so eine Ausnahme dort war und ich es halt überhaupt nicht mehr gewohnt war.
Mhm.
Genau, also echt, ja, irgendwie, auch wenn man gemerkt, also wenn jemand gemerkt hat, dass wir eben nicht dort fest wohnen, wurde uns immer gleich Hilfe angeboten und alles. Also es war ja wirklich sehr, sehr besonders.
Herausragend schön. Okay, ja. Und da seid ihr aber nicht geblieben.
Genau, also wir waren dann eben erstmal nur für den Haussit dort und hatten dann eben auch noch einen anderen Haussit im Sommer ausgemacht in Market Harbour Row, das ist in der Nähe von Leicester. Und da hat es uns dann auch wieder sehr, 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 sehr gut gefallen. Da haben wir auch ganz liebe Leute kennengelernt. Es hat da wirklich tolle Kinderangebote. Man kann sich da meist wöchentlich anmelden. Das heißt, man muss sich jetzt nicht für ein halbes Jahr verpflichten, was natürlich, wenn man auf Reisen ist, super geschickt ist. Ja, ich fand echt, es hat auch ganz tolles veganes Essen. Die Landschaft ist wunderschön. Genau, und dann, als wir uns im Herbst dann tatsächlich Gedanken gemacht haben, wohin wir ziehen wollen, war auch der erste Impuls, nach Market Harbour zu gehen.
Nicht weil nach Milton Keynes?
Nee, Milton Keynes ist zu nah an, also bei uns zu nah an London. Und Milton Keynes ist eine Planstadt, das heißt, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann die gebaut wurde, aber die wurde halt extra geplant, um den Ballungsraum London zu entlasten. Mm. Das heißt, da hat es keinen alten Stadtkern oder sowas und es ist auch relativ groß. Genau, und Market Harbour ist aber auch nur eine Stunde Fahrt von Milton Keynes weg, also es war alles recht nah beieinander. Mhm. Genau.
Okay, und jetzt war ich so gefangen in der Erzählung, dass ich meine Frage vergessen habe. da habt ihr aber keinen Schimmel erlebt, da waren die Häuser gut. Ja, ich frage nur, nee, weil ein bisschen inselmäßig ist, also ist ja auch ausgesetzt, sag ich mal, den, also ich bin jetzt keine Geologin, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch mehr regnet vielleicht oder dass es auch mal mehr Luftfeuchtigkeit hat. Aber die können Häuser bauen.
Also ich glaube, es kommt tatsächlich drauf an. Wir waren halt immer, ich glaube, jemand, der sich ein Haussit erholt, ist schon eher wohl situiert. Und deswegen waren wir in eher neueren Häusern. Da war das überhaupt kein Thema. Aber wir haben in beiden Städten ganz liebe Familien kennengelernt. Und die einen haben sich jetzt eben auch erst ein Haus gekauft. Und die haben gemeint, dass gerade bei älteren Häusern es schon Probleme mit Schimmel auch hat.
Okay, aber das kann ja in Deutschland auch passieren. Also,
ja, total.
Das ist ja, da ist, glaube ich, niemand vorgefeit. Gibt es etwas, was euch besonders gut gefallen hat? Also du hast gesagt, das vegane Essen war toll. Hattest du auch das Gefühl, dass Kinder mit ihren Bedürfnissen gesehen werden?
Ich fand im Alltag absolut. Also egal, wo man mit Kind war, es hat nie jemand geschaut, wenn das Kind jetzt irgendwie laut lachend rumgerannt ist oder so. Es wurde eher dann, also die Leute haben sich eher gefreut. Und eben auch, es hatte öfters Spielecken und es war einfach, der Alltag mit Kind war sehr einfach. Ich habe allerdings auch mitbekommen, dass das Schulsystem, es gibt dort zwar Homeschooling, es gibt auch Flexischooling, das heißt so eine Mischung aus also Schule in der Schule und Homeschooling, aber die meisten Kinder gehen halt doch in die, ich sag mal, normale Schule und da fängt die Schule ja schon mit 4 oder 5 an, weswegen die Kinder dann relativ früh, klar, es ist dann mehr noch wie Kindergarten, aber trotzdem sind es eben schon größere Gruppen mit einem anderen Betreuungsschlüssel als im Kindergarten und die Kinder müssen sich schon früher anpassen, haben dann auch schon ihre Schulkleidung. Genau, also deswegen, ich finde so im Alltag war es sehr angenehm, aber ich glaube, sobald eben die Schule anfängt, die dann ja auch bis 15 Uhr geht, sind die Kinder schon eingeschränkter in ihrer Freiheit, würde ich sagen.
Ja, das klingt auf jeden Fall so, als wäre das nichts für euch langfristig gewesen.
Genau.
Und habt ihr dann wieder eingegeben, gute Lebensorte für digitale Nomaden oder wie seid ihr weitergekommen? Wie geht man dann weiter voran?
Ja, wir hatten, letztendlich war die Reise ja auch nur 1,5 Jahre und dadurch, dass wir das Haussitten gemacht haben, waren wir dann immer relativ lang an Orten. Und das Haussitten hat uns halt auch echt immer so ein bisschen den Weg gezeigt oder wir hatten halt einfach nach Inspiration gesucht, wo wir hinwollen und dadurch, dass das Haussitten halt einfach sehr attraktiv ist, weil du keine Unterkunft zahlen musst, ein schönes Haus hast, dich um Tiere kümmern kannst, war das immer ganz gut. Wir hatten dann letzten Sommer geplant, eben Freunde, die wir in Portugal kennengelernt haben, in Panama zu besuchen. Da waren wir dann für 8 Wochen. Das war auch wirklich, wirklich schön. Also auch wieder Tropen, für mich kein Ort zu leben, aber es war wirklich ja eine einmalige Erfahrung.
Das glaube ich dir. Ja. Und vermutlich geht man da auch gut mit Kindern um, oder? Also ich würde mir vorstellen, dass es ein warmherziger Umgang ist dort.
Ja, auf jeden Fall. Wobei wir auch da wieder mit sehr viel mit Expats zu tun hatten. Also wenig panamesische Familien kennengelernt haben. Ich denke, da ist es dann nochmal anders. Aber gerade auf der Insel, wir waren auf Bocas, war es schon, es wird sehr auf die Bedürfnisse der Kinder geachtet. Da hat es tatsächlich auch eine sehr schöne Schule, die auch sehr am Kind orientiert ist und sehr frei in dem, wie sie lernen. Die schöne Natur bietet natürlich auch die Möglichkeiten für die Kinder, viel draußen zu sein und da ja ganz viel zu entdecken.
Genau. Kam da kurz mal der Gedanke in dir hoch, wollen wir hier bleiben oder konntest du das ausschließen?
Also wir haben es uns überlegt, weil eben die befreundete Familie, wir mögen die wirklich sehr, sehr gerne. Unsere Kinder verstehen uns, verstehen sich auch wirklich, wirklich gut. Und die hatten eben überlegt, dort ein Haus zu kaufen. Und wir finden den Gedanken eigentlich ganz schön, in Gemeinschaft mit einer anderen Familie zu leben. Weswegen wir dann schon kurz den Gedanken hatten, ob das vielleicht dann der Ort für uns ist. Aber letztendlich sind es halt die gleichen Punkte wie in Thailand mit der Luftfeuchtigkeit, mit dem Dengue. Da hat man auch noch Malaria gegebenenfalls. Und ja, das war uns einfach zu gefährlich. Mein Mann hat sich auch gleich eine giftige Raupe gesetzt und musste ins Krankenhaus. Das hat uns auch gezeigt, dass es vielleicht nicht sein sollte.
Genau. Okay, aber dann ist alles wieder schnell gut geworden oder hat es länger gedauert?
Ja, es ging zum Glück echt. Also es war echt übel, weil er sehr, also vermutlich hatte er einfach starke allergische Reaktionen. Wir wissen jetzt nicht, ob diese Raupe tatsächlich so giftig war oder ob es eben mehr an seinem Körper lag. Aber er hat dann seine Beine nicht mehr gespürt und musste ins Krankenhaus, hat da dann zum Glück Adrenalin und Cortison und so bekommen und durfte nach ein paar Stunden wieder nach Hause. Aber es war echt ein großer Schock, vor allem, weil dann zwei kleinen Kinder halt, vor denen man jetzt ja auch nicht zeigen will, okay, ist das gerade wirklich nicht eine gute Situation. Mhm. Genau, aber das Krankenhaus hat wirklich ganz toll da gearbeitet, ja.
Okay, also das ist auf jeden Fall sehr umfassend, was ihr da erlebt habt. Okay, gut. Ja, und habt ihr dann von dort aus gesagt, okay, jetzt gucken wir dann nach House-Sitting in Europa oder was hat euch dann weitergeführt?
Genau, wir hatten das, glaube ich, sogar schon davor geplant, eben in Dänemark ein House-Sit zu machen, auf Langeland. Und genau, wir waren dann, ich glaube, nach Panama noch irgendwie 2 Wochen in Deutschland Familie besuchen und sind dann weiter nach Dänemark gefahren, auch eben wieder für ein House-Sit auf einer kleinen Farm, da kann man im Sommer auch Urlaub machen, das ist total süß, genau, und dann sind wir nach Dänemark gekommen.
Weißt du noch damals, als ich dir mal geschrieben hatte, dass ich Dänemark ja toll finde, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst und du hast jetzt nicht gesagt, nee, auf keinen Fall, aber du hast es jetzt nicht in riesiger Erwägung gezogen. Ja. Vielleicht verhaspel ich mich gerade doch, aber ich meine, das war jetzt nicht so in deinem Hinterkopf extrem präsent. Ich will nach Dänemark.
Ja, du hast absolut recht.
Ja, okay. Wie ging es dir denn, als ihr da ankamt? Wie war so dein Gefühl? Hast du dich gleich zu Hause gefühlt oder hat es ein bisschen gebraucht?
Es hat absolut gebraucht. Wir kamen auch an und haben die Strände gesehen und hatten halt noch diese panamesischen wunderschönen Strände halt irgendwie und man stumpft halt echt dieser Schönheit der Natur gegenüber irgendwie ab, wenn man immer noch ein extremeres Schön sieht und deswegen waren wir halt auch so, okay, ja, wow, Strand, aber ist jetzt kein kilometerlanger weißer Sandstrand so. Genau, dazu war das Wetter am Anfang auch recht schlecht und wir hatten uns dafür entschieden, keine Mietwagen zu nehmen, was im Nachhinein halt eine absolute Fehlentscheidung war, weil es halt einfach sehr, sehr ländlich war, es hat viel geregnet, es hat viel gestürmt und wir hatten halt nur E-Bikes, weswegen wir da einfach sehr, sehr eingeschränkt waren. Und gedacht haben, wir hatten auch damals schon, es gibt hier eben eine ganz, ganz tolle Schule, eine freie Schule, von der wir auch damals schon gehört hatten und wir haben, die Hauspreise hier sind super, super günstig und wir haben damals schon immer gesagt, ach, die Rahmenbedingungen würden ja so gut passen, aber es gefällt uns halt einfach nicht.
Okay.
Genau, und dann, ich glaube, wir waren 8 Wochen da und eben 6 Wochen lang habe ich gedacht, okay, schön, aber nicht für mich. Und dann hatten wir am Ende tatsächlich noch einen Mietwagen, sind bisschen rausgekommen. Wir hatten auch um uns herum haben nur ältere Menschen gelebt und ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass hier irgendwie der Altersdurchschnitt bei 80 Jahren liegt oder so. Und dann hatten wir eben am Ende auch über eine Spielegruppe, die mein Kind besucht hat, da ein bisschen Kontakte und sind rumgekommen und haben festgestellt, okay, es ist wirklich echt schön, wenn man hier rumkommt. Die Familien sind super lieb. Es gibt tatsächlich viele Familien mit kleinen Kindern auch, die auch echt viele eine ähnliche Einstellung zu vielem haben wie wir, die teilweise auch aus anderen Städten hergezogen sind, weil sie eben einfach nicht mehr in der Stadt leben wollen, gerade aus Kopenhagen zum Beispiel oder auch aus anderen Ländern. Genau, wir haben tatsächlich eine Familie kennengelernt, die auch auf Weltreise war, auch eine deutsche Familie und dann eben wegen dieser Schule auch auf Langeland gelandet ist.
Ach, krass. Ja. Okay, das heißt, nach 6 Wochen hat es bei dir Klick gemacht.
Ja, also es war echt, ich kann mich auch erinnern, wir sind dann eben doch noch mit dem Fahrrad zu der Familie von einem Kumpel von unserem Kind gefahren und da irgendwie dann mal durch der andere Gegend gefahren und ich habe plötzlich, als ob es mir so die Augen geöffnet hätte, habe ich gedacht, wow, hier ist es echt schön. Und dann war es eben mit dieser Familie auch so nett, wir haben uns so wohl gefühlt und die haben uns eben auch ganz, ganz viel erzählt und irgendwie hat echt dieser eine Tag komplett meine Meinung geändert. Und seitdem ist mein Eindruck aber so positiv geblieben wie an diesem einen Tag. Es ist eigentlich nur noch besser geworden.
Und dein Mann, war der von Anfang an dafür oder wie fand er das?
Ja, mein Mann wollte tatsächlich nach dem Studium schon mal nach Dänemark gehen, weil auch ein Kommilitone von ihm hier studiert hatte. Weil mein Mann ist eben Ingenieur für erneuerbare Energien und da ist ja Dänemark sehr, sehr fortschrittlich. Genau, von daher bei dem war das irgendwie so generell noch der Gedanke, nach Dänemark zu ziehen, sehr präsent und er war da sehr, sehr offen dafür.
Ah ja, das ist ja cool. Und jetzt lebt ihr mittlerweile auch dort fest?
Und genau. Wir hatten dann damals noch entschieden, dass wir eben nach Dänemark ziehen wollen, haben dann auch innerhalb von einer Woche einen Kita-Platz gefunden, den Schulplatz festgemacht und ein Haus zur Miete gefunden. Also es war echt, ja, krass. Es hat sich angefühlt, als ob Langeland uns auch einfach hier haben will.
Ja, das klingt so. Was sind denn die schönsten Aspekte für dich am Leben in Dänemark derzeit, wenn du mal so 2, 3 zusammenzählen müsstest?
Also ich finde zum einen den Umgang mit den Kindern wirklich schön. Also ich habe das Gefühl, Kinder sind einfach sehr willkommen. Gerade hier findet auf der Insel auch so ein Generationenwechsel statt. Und auch die ältere Generation freut sich total, dass wieder Kinder herziehen, freuen sich im Supermarkt, wenn sie Kinder sehen, sind wirklich offen. Wir erleben generell die dänischen Menschen als sehr, sehr offen. Das Klischee ist ja eher von den nördlichen Ländern, dass alle eher für sich bleiben wollen, aber uns stand auch direkt am ersten Tag der Nachbar da und hat uns Blumen gebracht und mit einer anderen Nachbarin sind wir inzwischen befreundet. Ja, es ist sehr leicht, Menschen kennenzulernen. Sie sind alle sehr offen, was ich sehr begrüße. Man muss nicht viel Smalltalk führen. Die Natur ist natürlich auch wunderschön. Die Natur ist vor allem schön und gleichzeitig muss ich nicht wie in Panama Angst haben, dass sie mich umbringen will, weder mit zu starker Sonneneinstrahlung noch mit irgendwelchen giftigen Tieren. Genau, ja, das sind echt so, ich glaube, die schönsten Punkte.
Okay, und ihr seid ja jetzt auch nicht im Sommer hingegangen, sondern du hast jetzt ja auch schon so ein Gefühl, wie fühlt sich das jetzt im Herbst und Winter an, ne? Also da hast du ja auch schon, und wenn du dich dann trotzdem verliebt hast, dann kann es jetzt zum Beispiel Frühling und Sommer nur schöner werden, weil ich höre immer, es ist halt auch sehr windig oder natürlich auch vom Wetter verändert sich unter Umständen etwas schneller, das kannst du besser beurteilen, aber man muss vielleicht auch einfach wetterfeste Kleidung haben, oder?
Ja, absolut. Also ich habe noch nie funktionelle Kleidung so sehr gewertschätzt wie hier. Ich werde mir für nächstes Jahr auch so einen erwachsenen Schneeanzug kaufen.
So ein Anzugding.
Ja. Es ist nicht schön, aber ich glaube, es ist super cool und schön gemütlich.
Ach, mir wäre es egal. Ich finde das, glaube ich, auch nicht schlecht. Wenn es das tut, was es soll, man nicht erfriert und man trotzdem rausgehen kann, das ist doch cool. Okay, und derzeit habt ihr einen Kindergartenplatz.
Genau.
Und da seid ihr noch in der Eingewöhnung oder habt ihr die schon abgeschlossen?
Genau, wir sind da noch in der Eingewöhnung. Es ging super gut los. Und dann gab es so ein bisschen einen Einbruch, weil der Bezugserzieher krank war. Dann waren Ferien, da waren 2 Kindergartengruppen zusammengelegt und es ist auch einiges schiefgelaufen von Kita-Seite aus. Und wir haben dann nochmal uns entschieden, ganz von vorne anzufangen. Also ich war wieder sehr, sehr viel mit da, bin dann erstmal nur im Haus geblieben in einem anderen Raum und noch gar nicht aus dem Haus rausgegangen. Und jetzt, also wir sind nach wie vor in der Eingewöhnung, aber es läuft so gut. Ich bin so dankbar, dass wir eben auch die Möglichkeit hatten, es dann nochmal von vorne zu beginnen, weil es zeitweise meinem Kind einfach nicht damit gut ging. Und jetzt freut er sich wirklich. Er läuft da singend und lachend rum, macht auch Quatsch, das ist immer ein gutes Zeichen bei ihm. Genau, und ich finde es auch richtig schön, dass eben auch der Bezugserzieher da offen für war und nicht einfach irgendwie stur seine Agenda durchgezogen hat, sondern eben wirklich daran interessiert war, dass es meinem Kind gut geht.
Ich höre gerade Erzieher, also es ist ein Mann.
Ja.
Das hört man jetzt, wenn ich das mal so sagen darf, in Deutschland nicht so oft, leider. Also kannst du sagen, wie das Verhältnis da ist?
Tatsächlich sind es mehr Männer als Frauen in der Kita.
Ehrlich?
Ja.
Ich finde das voll modern. Also ich merke das auch bei uns. Wir hatten in unserem Kindergarten einmal einen Mann. Und als wir in der Eingewöhnung waren, hörte der leider auch auf. Und ich habe aber so gemerkt, wie meine Kinder den toll fanden, auch einfach mal nicht nur von Frauen umgeben zu sein. Was nicht heißen soll, dass es nicht toll ist, wenn Frauen diesen Job machen. Ja. Ne? Aber es ist ja schon auch manchmal ein bisschen Ungleichgewicht vielleicht. Ich glaube, jedes Geschlecht kann andere, ja, ohne es falsch zu sagen, aber so ein männlicher Erzieher kann irgendwie nochmal eine andere Dynamik reinbringen vielleicht.
Ja.
Ja, voll schön, dass es bei euch so ist. Und wie lange darf man denn bei euch eingewöhnen? Weil es gibt ja, das kennst du ja wahrscheinlich selber, in Deutschland verschiedene Modelle. Und je nach Kindergarten hat man dann ein Berliner Modell oder Münchner Modell. Das sind die, die ich kenne. Ja. Was habt ihr denn da für Modelle? Oder?
Ja, ich hatte ja auch in der Kita gearbeitet.
Deswegen dann kennst du es ja sehr gut.
Das Berliner Modell eingewöhnt. Wobei ich auch immer finde, bei diesen Modellen, also ich habe das Gefühl, viele Kitas oder Kindergärten vergessen, dass da immer daran dabei steht, dass es dennoch nach den Interessen des Kindes und der Eltern sein soll und man nicht stur dieses Modell durchziehen sollte, weil teilweise habe ich das Gefühl, es wird mehr auf das Modell gepocht als irgendwie auf das individuelle Kind, was ich super schade finde. Genau, und hier, es gibt tatsächlich, also in der Kita, in der wir sind, gibt es kein standardisiertes Modell, sondern es geht einfach wirklich ganz danach, wie es das Kind braucht.
Ist das cool. Okay. Ja. Und seid ihr schon fertig mit der Eingewöhnung oder läuft die noch?
Nee, also wir sind jetzt, ich habe jetzt so erzählt, als ob das schon monatelang sei, aber wir sind noch in der Eingewöhnung, genau.
Okay, und habt ihr auch, weiß ich ja nicht, gibt es auch Tagschlaf für euch dort oder gar nicht?
Für uns gibt es keinen mehr, also er schläft schon Weilchen nicht mehr. Allerdings habe ich tatsächlich auch als Vorbereitung auf unseren Podcast heute den Bezugserzieher mal gefragt, ob er mal was zu Babyschlaf in Dänemark erzählen will.
Ach cool.
Und er hat ein bisschen über die Vuggestu, also die Krippe in Dänemark berichtet, die auch zu der Einrichtung gehört, aber in einem anderen Gebäude ist. Und da ist es tatsächlich ganz klischeemäßig so, dass alle kleinen Kinder eben den Mittagsschlaf draußen machen.
Im Kinderwagen dann?
Ja, genau.
Oder Buggy, ältere Kinder dann in so einem Buggy?
Ja, genau, Kinderwagen und Buggy. Und aber die, eben die gesamte Krippe.
Aber werden die geschoben oder? Also man muss ja irgendwie eine Bewegung mit reinbringen, damit die zur Ruhe kommen, nehme ich an. Also oder kannst du die da einfach reinlegen?
Ja, das habe ich tatsächlich nicht gefragt.
Macht ja nichts. Okay, aber das ist wie in den meisten skandinavischen Ländern einfach draußen der Schlaf dann.
Ja.
Okay, und vermutlich, wenn die Eingewöhnung so bedürfnisorientiert ist, dann wird da vermutlich, gehe ich jetzt mal davon aus, auch kein Kind schreien gelassen, wenn es in den Schlaf begleitet wird, sondern man versucht da echt, das Kind ordentlich zu begleiten.
Ja.
Okay.
Also ich gehe stark davon aus, weil es wirklich jetzt auch bei der bei dem Kindergarten, bei dem mein Kind ist, wirklich sehr, sehr auf das Kind geachtet wird. Letztens habe ich auch eine Situation beobachtet, da hat ein Kind ein anderes verbal geärgert. Ich habe es nicht verstanden. Und das Kind, das geärgert wurde, hat vor lauter Frustration die Festspardose einmal quer durch den Raum geschmissen. Und ich fand es voll schön, wie dann die Erzieherin mit dem Kind umgegangen ist. Sie hat es einfach auf den Schoß genommen und getröstet und begleitet. Und das Kind wurde nicht irgendwie gezwungen, jetzt die einzelnen Teile wieder aufzuheben, sondern das hat sie dann später gemacht.
Das klingt echt gut. Also es ist das, was ich auch von Dänemark bisher gehört habe, dass sie da also eine grundlegende Entspannung wohl haben. Ich weiß gar nicht, ob sie sich das als pädagogisches Konzept alle auf die Stirn schreiben, aber sie scheinen da einfach so, Kinder haben irgendwie Vorrang, oder? Also
ja, also es fühlt sich sehr so an.
Ja, viel mehr als in Deutschland, muss man leider auch sagen. Also nicht überall in Deutschland ist es jetzt schlecht, aber je nach Ort schwankt das schon extrem. Würdest du denn sagen, also hast du noch andere Orte in Dänemark besucht vielleicht, wo du noch Umgang beobachten konntest zwischen Erwachsenen und Kindern? Oder?
Wir waren jetzt tatsächlich, also so, wo wir wirklich Einblicke hatten, nur hier. Wir waren natürlich auch mal in Kopenhagen, aber da halt mehr so als Tourist. Genau, wobei wir da teilweise viel irgendwie in so Kindercafés waren oder so. Und da ist mir schon auch aufgefallen, wie alle irgendwie so ein Stück gelassener waren. Also es ist ja, total schwierig irgendwie in Worte zu fassen, aber es war einfach, in Deutschland habe ich im Kindercafé oft eher einen gestressteren Eindruck von den Menschen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Wir waren, als wir in Kopenhagen waren, in so einem kleinen veganen Café. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Das ist ganz, ganz klein. Und wir dann mit unseren drei Kindern, gefühlt hatten wir schon 50% des Cafés besetzt. Und es hat sich aber keiner dran gestört, was ich total positiv fand, weil ich habe mich selbst auch unwohl gefühlt. Und die hatten auch nur ein winziges WC. Und sogar da drin gab es ein Wickelkommode.
Wow.
Also eigentlich war dieses Café gar nicht, glaube ich, für Familien, sondern einfach für vegan interessierte alternative Menschen, vermute ich mal. Aber dass sie das trotzdem integriert hatten, hat mich echt beeindruckt. So, das findet man, glaube ich, auch häufiger, dass man einfach mit seinem Kind irgendwo hinkommt. Man kann eine Windel wechseln. Jetzt mal im Vergleich Stuttgart Flughafen. Da, als wir letztes Jahr am Flughafen waren, ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Ich habe halt gedacht, also es war wirklich dringend. Ich musste diese Windel wechseln und ich suche und suche. Dann gehe ich halt aufs Frauen-WC, weil ich dachte, wahrscheinlich ist es nur da. Und dann gab es nicht mal eine Ecke, sondern da, wo die Eingangstür war, stand so ein Klapptisch, so in die Ecke gepackt und darauf so eine Plastikauflage. Aber überhaupt nicht integriert in den Raum. Einfach nur, wir haben jetzt mal schnell irgendeinen Tisch in die Ecke gepackt. Das heißt, ich konnte auch gar nicht dezent wickeln, weil dadurch, dass der Tisch die Tür aufgehalten hat als Türstopper, konnte auch noch jeder zugucken. Also das war echt, ich habe gedacht, armes Deutschland. Also
ja, es beschreibt Stuttgart. Stuttgart in der Nutshell, finde ich.
Ja, also das wusste ich einfach auch gar nicht. Ne? Ich habe da, du hast da viel, viel mehr Erfahrung dazu. Als ich noch in Stuttgart gewohnt habe, war ich einfach auch noch viel jünger ohne Kinder. Aber ich habe in dem Moment gedacht, das ist voll schade, weil das ist doch ein Flughafen. Also, ja. Naja, da habe ich zurückgedacht an das kleine vegane Café in Kopenhagen. Und dass die das ja auch hinbekommen. Und dass man, wenn man wohin will, ist es auch ein Weg. Und das, finde ich, ist in Dänemark schon außergewöhnlich toll.
Ja.
Aber gut, also ihr werdet jetzt auf jeden Fall da bleiben. Das ist euer neues Zuhause.
Ja, also es fühlt sich sehr so an. Wir sind jetzt tatsächlich auch auf der Suche nach einem Haus zum Kaufen, weil wir eben, ja, gefühlt haben wir jetzt einfach so viel gesehen und haben auch für uns so klar rausgefunden, was uns wichtig ist, dass wir nicht wissen, was jetzt die nächsten Jahre hier passieren sollte, dass wir jetzt doch irgendwie weg wollen.
Mhm. Genau. Gibt es auch vielleicht Dinge, die dir auch negativ aufgefallen sind? Weil ich denke, jedes Land hat das sicherlich. Muss es ja auch. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du das niemals findest. Aber gibt es vielleicht auch Sachen, wo du sagst, ja, das ist vielleicht nicht ganz optimal, aber mich stört es noch nicht?
Genau, also was man halt auf jeden Fall wissen muss, wenn man nach Dänemark zieht, ist, dass es halt einfach sehr teuer ist. Gerade Auto ist hier ja absolutes Luxusgut. Also wenn man zum Beispiel sein Auto aus Deutschland ummelden will, also das Auto, das im eigenen Besitz ist, muss man zwischen 80% und 120% des Listenpreises in Dänemark an Dänemark abgeben, einfach nur um es umzumelden. Und Gebrauchtwagen sind auch sehr, sehr teuer. Neuwagen sind kaum bezahlbar, weil man da auch nochmal so um die 60% Steuer auf den Kaufpreis zahlen muss. Mhm. Genau, und es gibt auch eine Autosteuer. Was ich finde, einerseits ist es natürlich blöd, Geld auszugeben. Andererseits funktioniert es aber auch echt gut, weil ich meine, es geht ihnen da ja vor allem um den Umweltschutzaspekt. Und in Stuttgart kenne ich super viele Familien, die 2 bis 3 Autos haben, die auch echt große Autos haben. Und dadurch, dass man hier für größere Autos einfach sehr, sehr, sehr viel Steuer zahlen muss und für mehrere Autos, haben halt echt die meisten so kleine, nicht vielleicht ein bisschen weniger umweltschädliche Autos und hinterfragen halt auch eher, ob es jetzt tatsächlich ein Zweitauto sein muss.
Ja, das ist, irgendwo muss man ja auch ansetzen, um die Leute in Anführungszeichen umzuerziehen vielleicht, ne? Dass man irgendwo ansetzen muss. Wie empfindest du, weil du bist ja auch selbstständig, oder? Also wie empfindest du bisher die Steuerlast für dich? Die ist ja schon höher als in Deutschland, oder?
Genau, also wir merken es jetzt auch an dem Gehalt meines Mannes, weil wir bei dem, ich meine, ich mache hier meine Abrechnung quartalsmäßig, so kommt, also hier ist immer quartalsmäßig die eben Abgabe, dass man da die Steuer macht und er hat aber ja eben dieses monatlich den Abzug und zieht es dann eben und das ist schon deutlich höher hier. Er hat es ja auch mal ausgerechnet, ich weiß nicht, ich glaube so 10% mindestens höher. Allerdings finde ich halt auch irgendwie die Lebensqualität ist so viel besser. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich krieg auch was dafür, dass ich diese Steuern zahle. Also allein der Umgang, wenn man irgendwas beim Amt braucht, oder halt der Umgang mit Kindern, so, mir ist es das schon wert, irgendwie die Steuern zu zahlen. Und man muss ja auch sehen, dass der Lohn hier durchschnittlich sehr viel höher ist. Also mein Mann hat sich jetzt schon auch mal nach Stellen in Dänemark umgeschaut und da, das ist einfach der doppelte Lohn wie bei der Stelle, die er aktuell hat. Also das ist schon krass.
Er muss auch schon langfristig dort eine Stelle finden, damit ihr euren Lebensstandard halten könnt. Würdest du sagen, es wäre notwendig?
Ich denke, es ist nicht notwendig. Also ich denke, unseren aktuellen Lebensstandard können wir auch so halten. Mhm. Allerdings gehen wir zum Beispiel selten essen. Wenn wir jetzt irgendwie super oft essen gehen wollen oder wenn wir jetzt irgendwie planen, dann doch auch mal wieder wirklich lange Reisen zu machen und dabei eben auch dann unser Haus abzubezahlen, ich denke, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll.
Ja, das klingt auch logisch. Okay. Ja, ich habe das auch schon oft gehört, dass die Steuern einfach sehr hoch da sind und dass manche Leute dann auch wieder, wenn sie dann im Altersruhestand sind, auswandern, irgendwohin, wo es billiger ist. Aber man muss, glaube ich, auch immer die Perspektive verstehen, wo man herkommt, wenn man jetzt einfach noch Kinder hat und man sucht ein Leben mit Lebensqualität und Kinderfreundlichkeit, dann, wie du gesagt hast, kann man das auch in Kauf nehmen, dass man ein bisschen mehr Steuern zahlt. Und ich finde eigentlich die Steuern in Deutschland auch nicht so gering. Also selbst wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache jetzt mal einfach roundabout, ich zahle 25% als Selbstständige, dann muss ich ja trotzdem nochmal die Krankenkasse oben auf raufrechnen. Das kommt ja auch noch. Und meine Rentenzahlungen, die ich selbst noch leisten muss. Also am Ende ist es wahrscheinlich gar nicht so viel anders. Nur bei euch ist schon alles integriert, oder?
Genau. Das wollte ich eben auch noch sagen. Der große Unterschied ist halt echt, dass diese Krankenkasse hier einfach mit der Steuer weg ist, was halt auch einfach praktisch ist, weil man nicht irgendwie sich nach einer Krankenkasse aussuchen muss und dann da irgendwie die Beträge zahlen und so, sondern man halt einfach dann automatisch versichert ist. Wobei ich auch da von vielen jetzt gehört habe, dass sie eben noch eine private Krankenversicherung zusätzlich abschließen, wobei das, glaube ich, tatsächlich mehr ein Problem in größeren Städten ist, wo das Gesundheitssystem vielleicht überlasteter ist und hier wohnen einfach nicht so viele Menschen. Das heißt, hier bekommt man auch noch relativ schnell Termine und sowas.
Okay, habt ihr denn schon einen Kinderarzt, Kinderärztin oder Hausärztin oder noch nicht?
Genau, bisher. Hier ist es so, dass es keinen Kinderarzt, keine Kinderärztin hat, sondern eben alles über diesen Hausarzt läuft und der dann eben weitervermittelt gegebenenfalls anderen Expertinnen. Wobei ich tatsächlich gestern eine SMS bekommen habe von so einem Health Visitor, ich kannte das eben nur aus England, die quasi statt diesen U-Untersuchungen, es ist hier so, dass um den Geburtstag rum quasi eine Person vorbeikommt, so ein Health Visitor, ich weiß tatsächlich nicht, wie das dänische Wort dafür ist, der oder die dann das Kind eben in der Daheim-Umgebung kennenlernt und schaut, wie es sich eben entwickelt, was ich eigentlich ganz cool finde, ja, weil voll. Wenn jetzt ein Kind mit dem Kinderarzt, der Kinderärztin vielleicht durch Impfung oder so einfach nur schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann wird sich das in dieser Praxis ja völlig anders verhalten als zu Hause.
Auf jeden Fall. Ja. Das ist sehr durchdacht, ne?
Total. Und vor allem, das sind wohl auch dieselben, die auch schon im Wochenbett kommen. Das heißt, tatsächlich kennt das Kind, das Baby, die Person dann schon seit der Geburt und halt immer im heimischen Kontext quasi.
Ach, das ist cool. Ja, du wirst ja wahrscheinlich noch viele, viele weitere Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem sammeln. Es lässt sich ja gar nicht vermeiden einfach, auch wenn man hoffentlich gesund bleibt. Aber oder zumindest mit der Verwaltung. Also ich hatte, ist jetzt zwar themenfremd, aber gestern wollte ich Reisepässe für die Kinder beantragen. Und erstmal die Wartezeit auf dem Amt. Ja gut, das ist halt einfach so. Aber dann wurde mir gesagt, es dauert jetzt 4 bis 6 Wochen, bis die kommen. Wahrscheinlich ist das auch normal. Ich habe ja keine Vergleichswerte. Ich habe halt nur nachgerechnet, okay, eigentlich wollte ich Pfingsten Urlaub machen. Jetzt kann ich wahrscheinlich gar nicht wegfahren. Also raus aus Deutschland.
Ja.
Und weiß nicht, hast du da eine Ahnung, wie lange das in Dänemark dauert oder wie schnell man Leistungen, also behördliche Leistungen in Anspruch nehmen kann?
Also wir hatten jetzt, Reisepässe haben wir eben noch aus Deutschland, da müssen wir tatsächlich mal irgendwann noch auf die Botschaft in Kopenhagen und die ummelden lassen, aber das schieben wir noch ein bisschen vor uns her. genau, aber ansonsten, wir mussten eben, hier ist ganz wichtig, dass man eben so eine Mit-ID hat und eine CPR-Nummer, weil quasi es läuft ja alles online ab und mit diesen Nummern kannst du dich dann überall anmelden und erst wenn du das hast, bist du so richtig in Dänemark gemeldet und kannst einen Bankaccount eröffnen und dies und jenes. Und da hatten wir eben dann auch ein paar Termine und zum einen waren die Leute super, super freundlich. Es wurden auch die Termine wirklich, du kamst auf die Minute dran, als der Termin war. Du musstest nicht länger warten. Und dann gab es auch immer so Rahmen, wann sie sich dann rückmelden, und die Sachen waren immer früher da. Also wenn sie gesagt haben, der Brief kommt in 2 Wochen, dann war er auf jeden Fall in 1 Woche da.
Oh, wow.
Ja, also das war, am besten war meine Gewerbeanmeldung. Da hatte ich nämlich damals in Deutschland echt viel Ärger, weil die meine Unterlagen verschlammt haben und dann gesagt haben, erst ewig, ich hatte 3-mal nachgefragt und da hieß immer, ja, ist in Bearbeitung, bitte melden Sie sich nicht mehr. Und dann habe ich ein 4. Mal nachgefragt und dann kam, nee, uns liegen gar keine Unterlagen vor.
Na,
und das hatte mich sehr geärgert. Und hier, wir haben die Anmeldung online am Samstagnachmittag gemacht. Am Montag um 9.15 Uhr habe ich die Bestätigung bekommen, dass das Gewerbe angemeldet ist.
Ist das krass. Okay, also ja. Es geht auch einfach, die Mühlen mahlen nicht langsam, sondern es läuft einfach effizient.
Ja.
Das ist dann wahrscheinlich auch dieses Lebensgefühl, oder? Wenn man einfach mehr Steuern zahlt, kann man gewisse Leistungen. Ja. Ich habe da mal so ewige Diskussionen mit meinem Mann tatsächlich, weil der das irgendwie nicht sieht, dass die Digitalisierung in Deutschland nicht läuft und wir da immer diskutieren und ich das auch immer als Argument anführe, warum mich das alles nervt. Aber er hat auch irgendwie mal Gegenargumente und sagt, ja, Digitalisierung nur da, wo es notwendig ist. Und so schlimm ist es doch gar nicht. Also sorry, Schatz, wenn du das jetzt hörst. ja, wir sind da einfach nicht ganz einer Meinung. Aber vielleicht muss man das ja auch nicht sein. Wir wandern ja nicht aus. Aber trotzdem finde ich es cool, dass bei uns so angenehm alles ist von den Abläufen. Bin mal gespannt, wie es dann ist, wenn ihr ein Haus kauft. Und das ist ja auch nochmal ein Riesen-Act, ne, das zu machen, wie schnell das dann geht mit den mit der Grundbucheintragung und so weiter.
Ja.
Okay, wie läuft es denn eigentlich sprachlich? Weil ich habe mich mal mit den skandinavischen Sprachen beschäftigt und das Dänische hat schon Aussprachen mitunter, die nicht leicht zu machen sind.
Ja, also ich muss sagen, sprachlich kann ich auf jeden Fall empfehlen, eine lange Kita-Eingewöhnung zu machen. Dadurch, dass die kleinen Kinder da die ganze Zeit irgendwas von mir wollen und mich anplappern, ist es auf jeden Fall viel besser als Duolingo. Genau. Also ich finde, es sind halt sehr viele Wörter ähnlich wie Deutsch oder Englisch, wobei ich da letztens von einem Freund gelernt habe, dass nicht Dänisch ähnlich ist wie Englisch, sondern Englisch einfach den Wortstamm aus dem Dänischen hat. Also habe ich immer falsch rumgedacht. Genau. Und deswegen zu lesen und zu verstehen, finde ich, geht relativ gut. Vor allem zu lesen, weil halt doch die Wörter geschrieben dann relativ ähnlich sind. Sprachlich ist es auf jeden Fall zum Aussprechen schwierig. Also wir sind auch noch absolut am Lernen. Ich würde nicht sagen, dass ich fließend bin oder so. Wir machen es gerade eben mit Duolingo und im Alltag. Man hat aber auch eben in Anspruch, ich glaube, die ersten 3 Jahre auf einen Dänischkurs, der dann eben vom Staat übernommen wird.
Ja, ich glaube, das muss man auch echt mitnehmen, ne? Dass man da ansonsten kann ich mir vorstellen, dass die auch recht schnell auf Englisch ausweichen und man dann auch drum kämpfen muss, Dänisch reden zu dürfen, oder? Zumindest in der Großstadt. Also das ist ja, aber ist cool. Ach, ihr werdet das bestimmt gut hinbekommen. Euer Sohn wird ja höchstwahrscheinlich das einfach so aufatmen, die Sprache.
Ja.
Redet er schon ein bisschen oder? Kann man das
jetzt hat es angefangen, also ich hatte tatsächlich gedacht, dadurch, dass ich so viel in der Kita dabei bin, macht er wahrscheinlich erst so Dänisch Fortschritt, wenn ich dann irgendwann nicht mehr dabei bin. Aber es hat jetzt schon angefangen, dass er zum Beispiel die Orange dann immer dort Apelsin nennt oder der Apfel ist Äble oder die Banane ist Banai. Und gestern hat er dann auch zu meinem Mann zu Hause gesagt, als er eine Banane wollte, er möchte gerne en Banai. Also eine Banane. Also es ist echt so.
Das wird jetzt wahrscheinlich auch mehr, ne?
Ja, und er findet es auch total cool. Ich glaube, gerade weil er eben weiß, er weiß, dass wir im Englischen fließend sind, aber dass er im Dänisch wahrscheinlich ziemlich bald ähnlich ist wie wir. Und ich glaube, das findet er dann ziemlich cool.
Ja. Und hast du da, weil wir gerade noch von Kindergarten gesprochen hatten, vielleicht nochmal, wann wird man denn eingeschult? In Dänemark, weißt du das? Was kommt denn da auf euch irgendwann mal zu? Ist natürlich noch in der Zukunft, aber...
Das ist eben, eigentlich ist es in dem Jahr, in dem man 6 wird. Allerdings wird unser Kind im Dezember 6 und wir haben es jetzt quasi auf 1 Jahr später gemacht, weil wir gedacht haben, uns ist es lieber, wenn er der Älteste ist, als wenn er der Jüngste ist.
Ja.
Gerade eben auch, gut, bis dahin wird er Dänisch bestimmt deutlich besser können, aber... Genau, und jetzt ist er dann auch mit einer kleinen Freundin von ihm in einer Klasse. Und die fangen dann tatsächlich im Frühjahr an. Also die jetzigen Schüler der 0. Klasse wurden, ich glaube, vorige Woche oder vor 2 Wochen eingeschult. Und dann ist die Vorschule Teil der Schule. Aha. Das heißt, sie haben dann erstmal Vorschule ein paar Monate, bevor sie dann mit der Schule starten. Also die 0. Klasse ist quasi, was sonst im Kindergarten als Vorschule gemacht wird.
Aha, okay. Und was ich nur weiß, da musst du mich korrigieren, es gibt auch bis zur 8. Klasse keine Noten. Und man bleibt länger in der Klasse als Verband miteinander zusammen. Die werden nicht so schnell getrennt. Das ist nur das, was ich grob weiß. Ist das so?
Ja, genau. Also es gibt eben keine, ich weiß gar nicht, ob es bis zur 8. oder bis zur 9. Klasse keine Noten gibt. Es wird auf jeden Fall bis zur 9. Klasse nicht getrennt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil unser Kind eben auf eine Freeschool gehen wird. Und ich glaube, da ist es bis zur 9. Klasse so. Es kann aber auch sein, dass es sonst bis zur 8. Klasse ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Und genau, da hat man dann die Möglichkeit, dass man eben entweder sofort fertig ist, gleich auf ein Gymnasium geht oder so eine Efterschule macht. Das ist quasi wie ein Jahr Internat, das habe ich auch erst jetzt gelernt, zu verschiedenen Fähigkeiten. Also man kann auf eine musische Efterschule gehen oder auf eine wirtschaftliche, soziale, genau, eben zu einem bestimmten Thema, wie es gibt ja auch irgendwie in Stuttgart gibt es ja auch das Wirtschaftsgymnasium und sowas, und sich da quasi dann orientieren und selber wachsen, bevor man dann eben nochmal auf die weitere Schule geht.
Okay, ich als absolute Laie habe da vielleicht nur eine Frage, weil man hat ja da auch die deutsche Brille auf. Wie ist es für die Kinder, wenn die lange keine Noten bekommen haben und dann auf einmal gibt es aber Noten? Brechen die dann ein? Was denkst du? Oder
Also wir haben eben wir haben jetzt halt vor allem Eindruck von der Schule, für die wir uns eben entschieden haben. Und wir haben eben auch einen dänischen Freund, der auch hier schon zur Schule gegangen ist. Und der hat gesagt, dass diese Freeschoolen zum Beispiel immer deutlich besser abschneiden als die statischen Schulen. Und es tatsächlich ja auch so ist, dass Dänemark auch, was PISA angeht, also sie sind jetzt nicht ganz vorne mit dabei. Ich glaube, Schweden, Finnland sind ja immer noch mal besser, aber sie sind jetzt auch nicht irgendwie ganz unten. Und ich meine gerade Schweden und Finnland, ich bin mir da jetzt auch nicht ganz sicher, die ja immer sehr weit vorne mit dabei sind, haben ja, glaube ich, auch so lange keine Noten.
Ah ja, okay. Ja, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Ich habe mich nur gerade gefragt, 8. und 9. Klasse, ist man da nicht noch mitten in der Pubertät? Ich weiß es nicht. Ich kann das gerade auch nicht hochrechnen. Mir nur gerade gefragt, wie geht es dann jemandem, wenn auf einmal eine Note kommt? Oder vielleicht ist es auch einfach, man weiß, ach, irgendwann geht's los und dann ist man darauf vorbereitet. Ich weiß es nicht.
Ja.
Aber.
Also ich meine, man hat es in Deutschland, ist es ja auf den Waldorfschulen, sofern ich weiß, auch so. Und ich hatte einige Bekannte, die eben auf Waldorfschulen waren, und für die war das eigentlich damals, ja, dann hat man da halt Noten. Also so, sie waren darauf vorbereitet, dass es kommt. Mhm. Und hatten davor eben nicht so den Druck und konnten dann aber fast auch irgendwie besser mit diesem Druck umgehen, weil es eben, sie wussten, es ist jetzt nur für einen bestimmten Zeitraum und das ist nicht eben die ganze Kindheit schon so gewesen.
Ja, das macht jetzt wieder Sinn, was du sagst.
Ah, ich hoffe es.
Da verliebe ich mich wieder ein Stück mehr in Dänemark. Ist ja auch so meine heimliche Liebe. Aber ja, die Fahrerei von Süddeutschland nach oben ist schon ein Act, ne? Das ist, ja, und so, was wollte ich noch sagen? Genau, also eure Pläne sind jetzt auf jeden Fall, ihr bleibt da und das Haus kaufen und mal schauen, wie es weitergeht. Hast du denn jetzt noch innere Unruhe, dass du denkst, du würdest jetzt gerne noch andere Länder dir angucken oder vielleicht eher in Dänemark mal ein bisschen sich was anschauen?
Also wir wollen auf jeden Fall irgendwann noch mal länger verreisen für Urlaub mäßig, aber ich freue mich auch richtig, jetzt eine Base zu haben. Also ich bin super dankbar auch, dass, wenn wir dann irgendwann reisen können, wir einfach nur einen Koffer mitnehmen können und nicht mehr unser ganzes Zeug dabei haben müssen. Das war echt immer stressig, das zu packen. Und ich fühle mich sehr angekommen im Sinne von, dass wir jetzt eben eine Heimat haben und sich es auch wirklich schon sehr nach Heimat anfühlt. Aber ich denke, so der Wunsch, irgendwie Neues als Reiseziel zu entdecken, wird auf jeden Fall noch ein Weilchen bleiben, weil es gibt einfach noch so viele tolle Länder. Mhm. Aber halt eben nur punktuell und nicht mehr Vollzeit.
Ach, schön. Ja, da habt ihr auf jeden Fall ein tolles Land gefunden und ich denke, die Bedürfnisse der Kinder werden in Dänemark definitiv toll gewahrt. Nicht nur beim Schlaf, sondern auch im Umgang im Alltag. Und ja, ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar für den Einblick. Und ja, für deine Dank Erfahrungen. Gibt es denn noch etwas, was du den HörerInnen gern sagen würdest. Vielleicht auch noch als Hinweis, du hast auch einen Instagram-Kanal, da kann man dich auch finden, dich anschreiben. Und du bist genau. Ja auch beratend tätig.
Genau, ich bin Ernährungsberaterin mit Fokus auf eben pflanzliche Ernährung und inzwischen auch Stillberaterin. Und ich bringe tatsächlich heute mein neues Buch raus. Oder mein neues, das klingt, als ob ich schon 5 geschrieben habe. mein Buch raus zu pflanzlicher BLW, auch mit ganz vielen Rezepten. Genau, auch nicht nur für BLW-Kinder, sondern ich esse ja auch super gerne oder mein 3-Jähriger isst ja auch sehr gerne. Genau, das wird eben ab heute verfügbar sein. Was für ein Zufall, das war nicht geplant, dass es heute ist.
Ich habe ja tatsächlich vor, heute noch die Folge rauszubringen. Das ist doch ganz... Ja, ich bin, denke ich, schnell mit zusammenstellen.
Wow.
Ich krieg das hin, ja. Das ist doch gut für dich dann. Dann können viele gleich bei dir schauen. Jetzt, eigentlich hatte ich schon die Verabschiedung eingeleitet. Trotzdem habe ich noch eine letzte Frage. Wie ist es denn eigentlich mit vegan und pflanzlich in Dänemark? Wie ist dein Eindruck? Weil das ist ja für dich auch nicht unrelevant.
Ja, also ich finde es... es hat deutlich weniger als in Deutschland, vor allem auch deutlich weniger als in England. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil gerade mein Mann und ich auch ganz gerne so auf verarbeitete Produkte zurückgreifen, wenn es die hat. Und in England hat es halt wirklich, wirklich viele verarbeitete Produkte. Und dadurch, dass es das hier nicht so hat, gehen wir halt wieder viel mehr auf Tofu und auf selber machen und alles. Und das ist eigentlich richtig gut für unsere Gesundheit. Von daher freue ich mich eigentlich fast, dass das Angebot hier ein bisschen eingeschränkter ist, weil es hat trotzdem alles, was man braucht. Also es hat verschiedene Pflanzenmilche, es hat irgendwie eine vegane Butter, es hat eine Sorte Wurst, eine Sorte Käse und so. Aber es hat jetzt nicht mehr diese unfassbar große Auswahl. Genau.
Vielleicht wird das ja auch irgendwann mehr. Das ist ja auch in jedem Land im Kommen, oder? Also, ja, okay. Ich hatte dich jetzt, sorry, trotzdem unterbrochen. Du hast auf jeden Fall gesagt, du bist auf Instagram. Da heißt ihr wir.tigerenten. Ich werde deinen Account auf jeden Fall in die Shownotes machen. Dann kann man mal bei dir vorbeischauen und sich einfach inspirieren lassen, auf jeden Fall. Ja, aber hast du denn noch so abschließend was du noch den Leuten gern mitgeben würdest?
Ja, reist alle nach Dänemark. Nein, besser nicht, dann wird es zu voll. So groß ist das Land auch nicht. Nee, ich finde auf jeden Fall, dass es, ja, dass man, finde ich, sich immer hinterfragen darf, ob man aktuell glücklich ist, wo man ist, wie man vielleicht auch ist, weil ich denke, es ist letztendlich nie zu spät, es zu hinterfragen und eben, ja, dieses eine Leben, was man hat, zu nutzen, um so glücklich wie möglich zu leben.
Das hast du doch schön gesagt. Ja, sehr inspirierend fand ich unser Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir was von euch zu erzählen. Ich folge dir ja, freue mich immer, deine Story zu sehen und zu schauen, was ihr so erlebt. Und genau, ich denke, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und ja, wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen ganz, ganz tollen Tag und eine gute Zeit mit deiner Familie in Dänemark.
Dankeschön, dir auch wirklich vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich finde sowohl deinen Podcast als auch dein Instagram-Profil wirklich eine große, große Bereicherung und glaube, du kannst damit wirklich ja ein großer Einfluss auf viele Familien sein.
Ich gebe mein Bestes. Vielen Dank. Danke dir. Ja, dann vielleicht sogar bis bald, wer weiß, ne? In einem Jahr Update von eurem Leben, wenn du magst.
Sehr gerne.
Ja, und genau, hab noch einen schönen Tag und bis bald.
Dankeschön, tschüss.
Ciao. Ja, das war sie, die Folge mit der lieben Carla. Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat, uns einen kleinen, großen Einblick zu geben, wie das so ist, mit ihrem Kind, mit der Familie auf Weltreise zu sein. Und ja, um einfach auch feststellen zu können, wo man sich am ehesten zu Hause fühlt, was einem so auffällt, was die Bedürfnisorientierung angeht. Und für mich war es einfach ein sehr, sehr inspirierendes, schönes Gespräch. Deswegen an dieser Stelle nochmal danke, Carla. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges für euch mitnehmen. Es ging heute zwar nicht so sehr um Baby- und Kleinkindschlaf, aber die Bedürfnisorientierung spielt ja auch mal mit rein. Und ich bin immer sehr neugierig und dankbar, wenn ich auch mal über den Tellerrand schauen darf. Kleine Info vielleicht am Rande. Meine Webseite wurde neu gemacht. Ich habe ein neues Design und ihr findet mich jetzt nicht mehr unter, also ihr findet mich schon noch unter www.scheidsleep.de. Aber über, also jetzt erstmal ist es www.katharina-scheidsleep.com. Langfristig will ich meine schaltsleb.de-Seite natürlich weiter behalten. Also wenn ich Glück habe, ist bald wieder alles so, wie ihr es kennt. Aber nur, dass ihr es wisst, jetzt erstmal für den Übergang habe ich eine andere Website. Ich habe das aber auch auf meinem Instagram-Profil. Da heiße ich schaltsleb.katharina-schmidt. Auf meinem Instagram-Profil habe ich auch alle Links hinterlegt. Da könnt ihr mich immer erreichen und eure Beratungen buchen, wenn ihr sagt, ihr habt eine Frage oder ein Problem. Und ihr wisst nicht weiter, dann stehen meine Mitarbeiterin Verena und ich euch jederzeit gern zur Verfügung für eine Schlafberatung. Das mal vorweg. Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass euch die Folge gefallen hat mit Carla. Carla findet ihr auch auf Instagram unter wir.tigerenten. Ich werde euch ihr Profil definitiv auch in die Shownotes packen, damit ihr herumstöbern könnt und euch einfach mal ein Bild von Carla machen könnt. Und ganz, ganz wichtig, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte eine sehr gute Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter und vergesst bitte auch nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. In der Regel kommt einmal pro Woche eine Folge raus. Auch hier kann es sein, dass sich das zukünftig ändert. Das muss ich auch noch hinzufügen. Viele von euch, die mir auf Instagram folgen, die wissen ja, dass ich mit der lieben Rüja, der Stillberaterin, zusammen einen Podcast starten werde. Der wird auch zweiwöchentlich erscheinen und meiner wird dann auch zweiwöchentlich erscheinen. Das heißt, ihr habt im Prinzip jede Woche immer noch was zu hören, aber auf unterschiedlichen Podcasts. Und genau, der Arbeitsansatz ist damit für mich immer noch genauso hoch, aber ich muss eben bei meinem eigenen Podcast dann ein bisschen kürzer treten, damit ich das mit Rüja hinkriege. Aber ich denke, das versteht ihr. So, das sei dann damit mal gesagt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag beziehungsweise einen wunderbaren Abend und ich hoffe, dass ihr alle gut schlafen könnt und wir hören uns beim nächsten Mal dann wieder bei einer neuen Folge. Deswegen macht's gut, bis bald. Ciao!